In der Presse wurde in letzter Zeit natürlich viel über Gewalt im Kontext von den Demonstrationen pro und contra Referendum berichtet. Könnte es uns vielleicht direkt aus Caracas eine Lageeinschätzung geben? Wie ist so die Stimmung im Land?
Also im Moment ist es relativ ruhig. Also es gibt im Moment auf den Straßen keine Demonstrationen, aber das Klima ist natürlich aufgeheizt. Es ist im Moment wieder hauptsächlich ein medialer Krieg. Das heißt, die Opposition wettert auf allen privaten Fernsehkanälen, im Radio, in den Zeitungen gegen Chavez und seine Regierung. Das heißt, es sind Verleumdungskampagnen, es werden ständig Leute zitiert, die halt von antidemokratischen Tendenzen in der Chavez-Regierung sprechen. Dann wird Chavez dagegen geschnitten, der halt seinen etwas polemischen Diskurs dann auf seinen sonntäglichen Sendungen hat. Und das Ganze gibt dann auf den privaten Medien ein Bild, dass es sich halt um eine äußerst autoritäre Regierung handelt. Ganz wichtig ist eine Angstkampagne, die Opposition seit Wochen fährt, eigentlich ja schon seit Jahren, aber ganz massiv seit Wochen wieder, die auf den Mittelstand zielt. Da wird halt berichtet, dass auf den Demonstrationen die Leute, also auf den Demonstrationen der Chavisten, die Leute ihre Häuser vernageln sollten, weil der Mob durch die Wohnviertel der Mittelklasse ziehen würde und die Häuser besetzen oder ansengen würde. Und dieser Mittelstand ist ja relativ entscheidend, weil die Opposition setzt sich hauptsächlich ja in ihrer Führung aus der Oligarchie zusammen. Und der Mittelstand hat ja früher Chavez relativ wohlwollend gesehen. Aber diese Angstkampagnen fruchten auf jeden Fall. Das heißt, der Mittelstand ist auf jeden Fall sehr verängstigt und neigt dazu, halt sich auf die Seite der Opposition zu schlagen.
Du sagst einerseits Opposition und Chavez-Anhänger. Kannst du noch ein bisschen allgemeiner kurz sagen, um wen es sich handelt bei den beiden Fraktionen, wo die Hauptkonfliktlinien sind und was gerade der Streit ist, also das Referendum, um was es gerade geht?
Ja gut, der Hauptkonflikt ist eigentlich ein lateinamerikanischer Konflikt. Es ist halt der Konflikt Reich gegen Arm, also die Oligarchie, die eigentlich alle lateinamerikanischen Länder seit jeher kontrollieren, gegen die traditionell Ausgeschlossenen. Und die chavistische Bewegung hat sich ja zum Ziel gesetzt, vor allen Dingen die Armen zu integrieren, bessere Chancen zu geben, den Lebensstandard zu erhöhen und so weiter. Das geht aus Sicht der Opposition, das ist das Hauptmotiv, erstmal gegen traditionelle Fründe. Und daher kommt der massive Widerstand der Opposition gegen diese chavistische Regierung. Es ging nämlich los, hauptsächlich mit den Vorstellungen der Chavisten zu einer Landreform, das heißt den Landlosen im Land Land zu geben, damit sie anbauen können. Das Land ist traditionell hauptsächlich in der Hand einiger weniger Großgrundbesitzer. Es gibt aber auch viel staatliches Land und darum ging es im Prinzip erstmal, nur ungenutztes staatliches Land zu verteilen an Landlose. Und daran hat sich im Prinzip der Konflikt sichtbar entzündet. Es sind auf der Seite der Opposition halt hauptsächlich die Oligarchie, eben auch irgendwie Mittelstand, der Teil, der zumindest verängstigt ist.
Derzeit ist ja, glaube ich, die größte Debatte dreht sich um das Referendum. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, wo da der Streitpunkt ist und was auch hinter der Frage Referendum ja oder nein liegt?
Ja, es gibt in der bolivarianischen Verfassung, die von den Chavisten per Volksentscheid ins Leben gerufen worden ist, die Möglichkeit, den Präsidenten nach Hälfte seiner Amtszeit durch ein Referendum abzusetzen. Um ein Referendum zustande bringen zu können, muss der Antragsteller, das heißt in diesem Fall die Opposition, eine Reihe von Unterschriften sammeln. In diesem Fall sind es 2,4 Millionen Stimmen, die sie benötigt, um ein Referendum stattfinden zu lassen. Also es geht im Moment nicht um ein Referendum, das jetzt gerade stattfindet, sondern darum, dass eins ins Leben gerufen wird. So, jetzt hat die Opposition in den 4 Tagen, die sie Ende des letzten Jahres Zeit hatte, Stimmen gesammelt. Nach ihrer Angabe 3,2 Millionen, also mehr als die 2,4 Millionen, die sie eigentlich braucht. Diese 3,2 Millionen Stimmen sind halt höchst umstritten. Also 600.000 Stimmen von diesen 3,2 Millionen sind von vornherein als gefälscht oder ungültig oder doppelt angesehen worden. Und zwar nicht nur vom Wahlausschuss und nicht nur von den Chavisten, sondern auch von unabhängigen Beobachtern. Das heißt, das würde die Zahl auf 2,6 bis 2,7 Millionen bringen, immer noch mehr als die 2,4 Millionen. Es geht jetzt, der Streit jetzt entzündet sich an 800.000 weiteren Stimmen, die ebenfalls so aussehen, als wären sie doppelt unterzeichnet. Darum geht es im Moment. Und jetzt ist die Frage, wie diese 800.000 Stimmen gewertet werden. Die Opposition fordert zum im Übrigen zusammen mit den USA, dass diese 800.000 Stimmen ohne Überprüfung anerkannt werden. Die Chavisten fordern, dass sie komplett unter den Tisch fallen. Und der Nationale Wahlrat sagt, dass jetzt diese 800.000 Stimmen verifiziert werden sollen. Das heißt, die Leute, die unterschrieben haben, wo man sich nicht sicher ist, ob sie zweimal, dreimal oder so unterschrieben haben, haben die Möglichkeit, und zwar so wie es aussieht, zwischen dem 7. und 9. Mai, ihre Stimme nochmal abzugeben. Und daran würde sich dann entscheiden, ob die Opposition auf über 2,4 Millionen Stimmen kommt oder nicht. Schafft sie das? Wird es ein Referendum geben? Das haben auch die Chavisten gesagt, dass sie die Entscheidung des Wahlrates auf jeden Fall akzeptieren werden. Schaffen sie diese 2,4 Millionen Stimmen nicht, wird der Wahlrat sagen, es gibt kein Referendum. Die Opposition hat allerdings nicht gesagt, dass sie das anerkennen wird, sondern dann wird es sicherlich von Seiten der Opposition die Meinung geben, es hätte Wahlfälschung gegeben, beziehungsweise Chavez hätte den Wahlrat unter Druck gesetzt, das Referendum nicht stattfinden zu lassen.
Derzeit hört sich das ja sehr polarisiert an. Auf der einen Seite Chavisten, auf der anderen Seite die Opposition. Gibt es auch Leute, die dazwischen stehen, die sich nicht entscheiden können oder nicht entscheiden wollen? Und wie wirkt sich das im Land aus? Gibt es nur diese beiden Positionen auch in der Medienlandschaft oder können sich die Unentschiedenen auch irgendwie äußern? Vielleicht ein bisschen was auch zu der Stimmung im Land diesbezüglich.
Ja, also für die Unentschiedenen, die es gibt und die immer mehr werden, die sogenannten Ninis, wie sie hier bezeichnet werden, also die weder noch, sind zahlenmäßig durchaus stark vertreten. Und ich würde sagen, dass diese Fraktion eher zunimmt. Das hat damit zu tun, dass die Opposition durch ihre Hetzkampagnen, auch durch den Unternehmerstreik 2002, 2003 in den drei Monaten und durch den Putschversuch durchaus sehr viel an Kredit verspielt hat. Das Gleiche gilt aber auch für Chavez. Es gibt eine Menge Leute, die den Diskurs von Chavez im Prinzip seine etwas polemische Art nicht gut finden und sich weigern eigentlich, sich eindeutig auf die Seite von Chavez zu stellen. Eine Stimme haben sie allerdings nicht oder so gut wie nicht. Es gibt relativ wenige Medien, vor allen Dingen gibt es keine Fernsehmedien, die diesen Leuten eine Stimme geben. Im Fernsehen gibt es wirklich nur knallhart Opposition und knallhart Chavez. Wie diese Leute sich bei einem Referendum entscheiden werden, ist absolut zweifelhaft. Das kann man nicht sagen. Chavez wird natürlich versuchen, diese Leute davon abzuhalten, für die Opposition zu stimmen. Wird sie dazu auffordern, von ihrem Wahlrecht nicht Gebrauch zu machen. Und die Opposition wird auf der anderen Seite versuchen zu sagen, ja Leute, ihr seid zwar vielleicht nicht unbedingt auf Seiten der Opposition, aber ihr müsst auf jeden Fall gegen Chavez stimmen, weil er ist schlecht für das Land.
Was wird passieren, was ist deine Einschätzung, wenn das Referendum nicht angenommen wird, wenn schlussendlich die Entscheidung der Wahlbehörde ist, das nicht durchführen zu lassen?
Da gibt es eine Menge Szenarien. Ne? Also ich würd ganz gerne nicht nur auf den Fall eingehen, wenn das Referendum abgelehnt wird, sondern auch wenn es stattfindet. Wenn das Referendum abgelehnt wird, ist ganz klar, dass die Opposition sagt, Chavez hätte den Wahlrat unter Druck gesetzt, es nicht stattfinden zu lassen. Wird halt von autoritären Tendenzen, antidemokratischen Tendenzen reden und insbesondere im Ausland ganz schwer Druck machen. Die USA werden sich mit Sicherheit sofort auf die Seite der Opposition stellen und sagen, Chavez hat dieses Referendum verhindert. Für den Fall, dass das Referendum stattfindet, gibt es auch unterschiedliche Szenarien. Die wahrscheinliche, aus meiner Sicht, Entwicklung ist, dass die Opposition das Referendum verlieren wird, weil sie braucht nämlich, um das Referendum zu gewinnen, immerhin so viele Stimmen, wie Chavez bei seiner Wahl bekommen hat. Das sind 3,7 Millionen Stimmen plus 50% aller abgegebenen Stimmen. Und das wird sehr, sehr schwer meiner Einschätzung nach und nicht nur meiner, sondern ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, unabhängigen Leuten, die sagen, das wird sehr schwer, dass das zu gewinnen ist. Auch in dem Fall würde natürlich die Opposition von Wahlfälschung sprechen, denn die Opposition ist keine im westlichen oder europäischen Sinne demokratische Opposition. Das heißt, sie manipuliert massiv Nachrichten, die Medien und die öffentliche Meinung. Das heißt, sie wird auf jeden Fall versuchen zu sagen, dass es hier Wahlfälschung gegeben hat. Noch komplizierter wird es allerdings, wenn das Referendum zugunsten der Opposition ausgeht. Dann stellt sich zumindest erstmal die Frage, ob Chavez wieder kandidieren kann für die dann stattfindenden Präsidentschaftswahlen. Die Verfassung sieht nur vor, dass dann ein neuer Präsident gewählt wird. Aber neu heißt jetzt nicht, dass es nicht auch der alte sein kann. Also Chavez könnte durchaus wieder kandidieren. Die zweite Frage ist, ob es überhaupt nach einem Referendum dann Wahlen geben würde. Denn die Verfassung sieht vor, dass Wahlen nur bis 2 Jahre oder bis zum letzten Drittel der Amtszeit des aktuellen Präsidenten durchgeführt werden können. Nach Ablauf dieser Zweidrittelfrist übernimmt automatisch der Vizepräsident die Macht, ohne dass es Neuwahlen geben würde. Das heißt, der Zeitraum, in dem jetzt Wahlen stattfinden könnten, ist eigentlich begrenzt, und zwar bis Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres auch. Das ist wieder umstritten. Die einen sagen, ab Oktober kann es keine Wahlen mehr geben, die anderen sagen, ab Januar kann es keine Wahlen mehr geben. Also es ist durchaus noch nicht mal klar, dass selbst wenn die Opposition das Referendum gewinnt, ob es dann Wahlen gibt und ob Chavez bei diesen Wahlen antreten kann oder nicht.
Vor einiger Zeit hat Chavez die USA relativ direkt mitverantwortlich dafür gemacht, dass sie im April vor knapp 2 Jahren an einem Putschversuch mitbeteiligt gewesen sind. Sprich, er setzt auch auf Konfrontation mit den USA. Wie schätzt du derzeit die Rolle Venezuelas im internationalen Kontext, also in ganz Lateinamerika und auch in Bezug auf die USA ein?
Ui, das ist auch wieder eine komplexe Frage. Gestern hat der Botschafter Venezuelas vor der OEA, also der Organisation Amerikanischer Staaten, nochmal auf die Mitarbeit der USA beim Putschversuch hingewiesen. Das heißt, diese Anklage ist erneuert worden und diesmal auch mit, wie die Regierung sagt, Beweisen untermauert worden. Aus den USA kamen natürlich postwendend Protest dagegen. Der Einfluss der USA bei verschiedenen Versuchen der Opposition, die Regierung zu stürzen, sowohl beim Unternehmerstreik, vor allen Dingen als die Opposition versucht hat, die PDVSA, die ist das staatliche Ölunternehmen, lahmzulegen, der Einfluss der USA beim Putschversuch und bei diesem Unternehmerstreik ist offensichtlich. Was jetzt das Ganze im lateinamerikanischen Kontext anbetrifft, ist es relativ schwer zu beurteilen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die in Lateinamerika durchaus Chavez sehr bewundernd betrachten. Das gilt allerdings nicht für die großen Medien in Lateinamerika. Für die ist Chavez halt eine Hassfigur, weil in allen lateinamerikanischen Ländern, wie eben auch in Venezuela, die privaten Medien in den Händen der Elite sind, also der Oligarchie oder der Reichsten. Die wettern ganz massiv gegen Chavez aus den gleichen Gründen, wie die Opposition auch hier gegen Chavez wettert. Ein Beispiel für den internationalen Kontext ist noch Kolumbien. Hier ist es so, dass da dieser Plan Colombia existiert, mit denen die USA zusammen mit Kolumbien ja eigentlich offiziell gegen den Drogenhandel und gegen die Guerilla vorgehen will, der aber dazu führt, dass in Kolumbien hauptsächlich gegen soziale Aktivisten vorgegangen wird und die USA mit ihrer Militärpräsenz, insbesondere ihre wirtschaftlichen Investitionen und ihre Macht absichern wollen. Sie haben aber auch massiv Truppenpräsenz an die Grenze zu Venezuela verlegt, was hier in Venezuela dazu führt, dass viele Leute einfach Angst vor militärischen Eingreifen von Seiten der USA von Kolumbien aus haben. Ein zweiter Punkt zu der internationalen Sache ist, es wird vorgeschlagen, wenn ein Referendum stattfindet, internationale Beobachter ins Land zu holen. Das könnte die OEA sein und das könnte Europa sein. Auch hier gibt es massive Vorbehalte seitens der Regierung, seitens der Chavisten, aber auch vieler Unentschlossener bezüglich dieses Vorgehens. Denn man hat jetzt sehr aufmerksam die Entwicklung in Haiti verfolgt, wo die USA zusammen mit Frankreich immerhin eine demokratisch legitimierte Regierung, nämlich die von Aristide, gestürzt haben und Aristide ins Ausland geschafft haben, was er sagt, dass es eine Entführung gewesen sei. Und die OEA hat dazu nichts gesagt, obwohl die OEA, die Organisation Amerikanischer Staaten, eine demokratische Charta hat, die vorsieht, dass wenn eine Regierung, eine demokratisch legitimierte Regierung gewaltsam gestürzt wird, dass sie dann einzuschreiten hat. Sie hat aber nichts dazu gesagt und deswegen ist das Misstrauen in Venezuela gegenüber internationalen Institutionen, sowohl gegenüber der OEA als auch gegenüber Europa, aufgrund Frankreichs Beteiligung in dieser Haiti-Frage, absolut untergraben. Also man traut den internationalen Institutionen in dem Zusammenhang nicht.
Eine letzte Frage, bisschen anderer Kontext. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast in Venezuela, wie die Attentate in Madrid aufgenommen worden sind, wie, sagen wir mal, der ganze Sachverhalt in Venezuela diskutiert wird.
Das kann ich nur über Kolumbien sagen, über Venezuela leider nicht. Also in Kolumbien war es so, also es war sehr spannend. In Kolumbien haben die privaten Medien die ebenfalls wie in Venezuela alles kontrollieren, aber auch eben das staatliche Medium, das in den Händen der Uribisten ist, also der eher der Oligarchie ebenfalls ist, diese Attentate sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Sie haben in Kolumbien zunächst vollständig die Meinung der spanischen damals noch Aznar-Regierung wiedergegeben, dass es sich um ein ETA-Attentat handelt. Sie haben dann sofort einen Vergleich mit der kolumbianischen FARC-Guerilla gezogen und den Leuten vermittelt, sieht her, die ETA in Spanien macht solche Anschläge und genauso sind die FARC und deswegen müssen wir gegen die FARC vorgehen. Das war so der Initialpunkt. Dann kamen die Wahlen, die Zapatero gewonnen hat, also die Sozialisten gewonnen haben. Und dann gab es erstmal eine große mediale Kampagne gegen die Sozialisten in Kolumbien. Das fing schon damit an, dass die Nachrichten immer mit einem dramatischen Putsch eingeläutet wurden, wo dann eine ernste Männerstimme gesagt hat, Socialistas en el poder, also Sozialisten an der Macht, also eine extrem besorgniserregende Stimmung verbreitet wurde. Und dann wurde darauf hingewiesen, dass Zapatero und die Sozialisten sich an Verträge nicht halten würden und eventuell nicht die versprochenen Panzer und Abwehrraketen und was sie sonst noch von Spanien bestellt hatten, dass Spanien die möglicherweise nicht mehr liefern würde. Also es wurde da zunächst ganz extreme Desinformation betrieben, dass nämlich ein falscher Urheber angegeben wurde. Und danach wurde der Wahlsieg der Sozialisten so kommentiert, dass Uribe einen ganz entscheidenden Verbündeten verloren hat. Und im gleichen Atemzug wurde schon mal gegen die Sozialisten gewettert. Ich würde sagen, so ähnlich wird es hier auch gelaufen sein in Venezuela. Aber wie gesagt, dazu habe ich nicht viel mitgekriegt, weil ich zu der Zeit in Kolumbien war.